Ich sitze heute hier mit Silvia Vater und freue mich, auf ein Thema blicken zu dürfen, das viele Teilnehmende, die sich entschließen, eine systemische Weiterbildung zu machen, ungefähr ab einem Viertel der Weiterbildung ja erfahren und Schwierigkeiten haben, damit irgendwie was anzufangen, damit umzugehen oder für sich auch eine Lösung zu finden. Und die Silvia ist deswegen hier, weil sie nicht nur ein, ja, ich sag mal, Veteran in der Weiterbildungsszene ist. Ich glaube, du hast jetzt über 10 Jahre Dozentenerfahrung, über 15.000 Teilnehmende, hast du mir neulich mal erzählt. Also eine Kleinstadt, die du ausgebildet hast. Also wer, wenn nicht du, weiß, welche Herausforderungen Teilnehmende haben in den systemischen Weiterbildungen und vor allem auch, wie man denen begegnen kann. Mhm. Also, dass man da besser auch durchkommt. Silvia, nimm uns da vielleicht mal kurz mit und erzähl mal, was fällt dir da auf, was beobachtest du bei den Teilnehmenden, wenn sie gerade noch am Anfang der Weiterbildung sind?
Ja, also wir sprechen heute über ein Thema, das steht so nicht im Curriculum tatsächlich und doch ereignet es sich. Und also dazu müssen wir nochmal vor eine Weiterbildung gehen, eine systemische, egal ob Coaching, Organisationsentwicklung, Beratung, Therapie, von welcher Denkwelt komme ich? Also wo bin ich gut verortet oder zu Hause? Und es ist ja nun mal immer noch so, dass eher das linear-kausale Weltbild, ja, würde ich schon sagen, in Schulen gelehrt wird oder wir wachsen eher damit auf. Wir brauchen auch eine lineare Kausalität, um Zusammenhänge schnell erfassen zu können. Und unser Gehirn braucht das auch vor allem, um auszusortieren, womit beschäftige ich mich jetzt nicht. Und das ist ein Denken, das führt, wenn es um eine Problemstellung geht oder um eine Herausforderung, unweigerlich zu der Frage des Warums. Warum existiert jetzt eine Herausforderung? Warum stehen wir vor diesem Problem? Und das Fragewort warum führt uns, wenn wir das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und in uns wirken lassen, in die Vergangenheit. Also sprich, um diese Frage zu beantworten, muss ich im Inneren irgendwo in der Vergangenheit eine Ursache finden und gerne auch Schuldige, und zwar schnell, weil wenn ich zu dieser Quelle zurückgehe, scheint es so, dass ich dort Antworten finde. Jetzt,
also was tun kann. Ich kann mein Problem lösen, ja, dann, ja, wenn ich es verstehe.
Wenn ich den Ursprung von des Problems oder ein Ereignis verstehe und Schuldzuweisungen mache oder Verursacher gefunden habe, ich sag mal so, gaukelt uns diese Ursache-Wirkung-Denke vor, da gibt's was zu holen. Und ich würde das sehr in Frage stellen, dass es da was zu holen gibt. Es gibt sehr wahrscheinlich mehr desselben zu holen. Also vielleicht ein nicht so schönes Gefühl, ein Leid, eine Unsicherheit und eine Vertiefung von dem, womit ich gerade konfrontiert bin. Also eine Vertiefung und vielleicht auch nochmal eine Verfestigung von etwas, was gerade nicht funktioniert, wo ich nicht weiterkomme, wo es sich so anfühlt, als würden meine Füße einbetoniert sein oder als müsste ich durch tiefen Morast und Sumpf warten. Und jetzt sind wir, also ich sag's mal wir, also ich bin Jahrgang 64, also ich komme eher von Schule und auch alles, was ich, also wenn ich auf meine eigene systemische Weiterbildung schaue, war ich doch sehr verhaftet in diesem Denken und war einigermaßen verblüfft, als auf einmal anstatt warum die Frage nach dem guten Grund gestellt wurde und auf einmal das Fragewort wozu sich breit gemacht hat. Das habe ich selbst als große Verwirrung erfahren und das Erfahren auch so in meiner Beobachtung in der Lehre erfahren Teilnehmende, die sich auf den Weg gemacht haben, auch in sich. Und das ist unangenehm, weil es wackelt an einem bisherigen, an einer bisherigen Denkwelt, in der ich mich auch sicher gefühlt habe. Und es ist ja nicht so, dass dieser Ansatz, die Frage nach dem guten Gründen, die das linear-kausale Denken sozusagen überschreiben möchte. So ist das gar nicht. Es gibt sozusagen eine weitere Denkoption, eine weitere Denkwelt hinzu. Und das erlebe ich schon auch immer wieder als kleine Kränkung. Also habe ich selbst auch so erlebt in meiner Weiterbildung, weil es stellt natürlich vieles in Frage, wo ich mich bisher sicher gefühlt habe. Das macht Verunsicherung und Verunsicherung verursacht Reaktanzen gegenüber den Dozenten, die sowas in die Welt stellen. Und auch verunsichert mich in meinem Sein. Jetzt will ich mich aber gleichzeitig weiterentwickeln als in dieser systemischen Beratungswelt. Und die wackelt an diesem Punkt ein wenig. Und wieso wir heute diesen Podcast machen? Also ich würde mir wünschen, wenn ich mich auf so einen Weg mache, dass ich um diesen Punkt weiß und mich diesem Punkt eventuell ein bisschen neugieriger nähern werde, weil die gute Nachricht ist, es geht den meisten so. Also ich würde sagen, 90%, die sich auf den Weg machen, in diese andere Denk- und Handlungswelt einzutreten, erleben diese Kränkung, diese Unsicherheit, dieses wie soll das gehen? Ja, wie soll das gehen? Ich kann doch jetzt nicht anfangen zu fragen, wofür könnte diese Herausforderung wichtig sein oder hilfreich oder nach guten Gründen zu fragen. Das ist sehr ungewohnt.
Mhm. Vielleicht können wir kurz auch nochmal skizzieren, wieso, weshalb, warum. da merkt man es auch schon, das ist ja im Alltag drin.
Ja.
Wofür das Ganze auch wichtig ist, diesen Switch zu machen. Denn wenn wir uns Alltagssituationen angucken, wie beispielsweise unser Auto. Viele haben ja ein Auto. Wenn da was kaputt geht, dann sucht man ja auch erstmal nach der Ursache.
Na, brauchen wir dringend das Warum.
Genau, also da würde jeder Werkstattmitarbeiter dir einen Vogel zeigen, wenn du damit...
Können Sie mal bitte nach den guten Gründen forschen.
Ja. Oder nach den Ressourcen fragen wir auch gerne. Ne? Also was hat dir damals mal geholfen? Ne?
Ja, ja.
Also natürlich, der Gunther Schmidt sagt da an der Stelle auch immer, dass es bei Totensystemen ja in Ordnung ist, danach zu fragen. Aber Menschen sind anders.
Menschen sind keine trivialen Systeme wie Maschinen.
Mhm.
Menschen sind eben nicht trivial. Menschen sind hochkomplexe Wesen.
Ja.
Und in dieser hohen Komplexität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und in dieser Komplexität der Kontextwelt, auf die wir ja auch sehr viel Wert legen, werden wir nicht sehr weit kommen mit Ursachenforschung. Die wird uns nirgendwo hinführen. Die wird uns nochmal etwas zeigen. Manchmal kann es tatsächlich hilfreich sein, sich sozusagen, wir würden dann eher von Ausgangssituationen sprechen, nochmal beschreiben zu lassen, sie nochmal rückwärtsgewandt zu beobachten, um eine Idee zu bekommen von sich selbst. Also vielleicht, wie kam es dazu? Dazu brauche ich andere Fragetechniken, um mich dorthin zu bewegen und eine andere Vorgehensweise, als zu fragen, warum funktioniert denn der Motor jetzt nicht? Also das wäre natürlich eine super wichtige Frage, wenn ich mich mit toten Gegenständen beschäftige oder mit Maschinen beschäftige oder mit Genau.
Und wenn es um Erlebnisse geht und Menschen tendieren dazu, Dinge zu erleben, genau. Wie beispielsweise, wenn man verlassen wird und einem geht es nicht gut und deswegen sucht man ja jemanden wie uns auf, dann kann man ja schlecht in die Vergangenheit zurückreisen und sagen so, okay, der Grund, wieso du dich jetzt in diesem Moment traurig fühlst, scheint ja die Trennung zu sein. Dann machen wir es irgendwie anders. Geht ja nicht, man kann ja nicht in die Vergangenheit. Aber man kann eben, und das, da kannst du mich gerne nochmal korrigieren, den Kern des Systemischen aufgreifen, dass man in einer Wechselwirkung mit dem Bild der Vergangenheit ja ist. Sprich, wie sehe ich das Ganze? Und das beeinflusst ja mein Leben. Also wenn es etwas Schreckliches ist, also in meiner Wahrnehmung als schrecklich interpretiert wird dann fühle ich mich dann dementsprechend. Wenn ich aber da vielleicht auch, muss ja nicht sofort sein, ne? Das ist halt eine schwierige Situation, aber verstehe, wofür das vielleicht auch gut sein könnte und wo mich das hinführt. Was könnte ich denn aus mir machen? Was ist mein eigenes Zielbild für mich? Dann verändert sich auch automatisch das Erleben und einem geht es besser. Und das ist ja der Grund, wieso häufig Klienten und Klientinnen in unsere Beratung kommen und weswegen Teilnehmer das ja gerne lernen wollen, weil sie ja, sag mal, gerne unterstützen wollen würden bei diesem Prozess.
Also wir beobachten Verhalten. Wir können Verhalten beobachten, auch vergangenes Verhalten. Wir können Kommunikationen beobachten. Wir können bestimmte Muster beobachten, die sich in Kommunikationen abzeichnen. Du hast jetzt von einer Trennung gesprochen. Das können wir befragen. In der Vergangenheit und im Jetzt, um unseren Kundensystemen einen Überblick zu verschaffen über das eigene Verhalten. Also es geht in unserem Ansatz sehr viel um Beobachtung der Beobachtung der Beobachtung. Also wenn du mir jetzt etwas erzählst, dann höre ich dir zu von einem Ereignis und du kannst das nur erzählen, weil du im Inneren eine Beobachtung darüber hast. Und ich erhalte ein Bild von deiner Beobachtung und beobachte somit deine Erzählung deiner Beobachtung.
Kein Wunder, dass die Teilnehmenden verwirrt sind an der Stelle. Ja. Deswegen ist gut, dass wir mal drauf gucken. Ja, genau. Drüssel das nochmal ein bisschen auf. Also ich kann Sachen nur verstehen, in Anführungszeichen, wenn ich eine Repräsentation von dem habe in meinem Kopf, aber das ist nicht dieselbe, die du hast.
Es ist nicht dieselbe, die ich haben werde. Und es könnte auch noch sein, es ist ja jetzt nur deine Beobachtung. Wir können ja mal bei der Trennung bleiben. Und da könnte es ja sein, dass der Partner oder die Partnerin, die gerade nicht hier ist, eine völlig andere Beobachtung hat.
Könnte sein, ja.
Darum würde ich wahrscheinlich fragen, naja, wenn ihre Partner oder Partnerin jetzt hier säße, was würde die denn zu ihrer Beobachtung sagen? Oder wie ist denn, welche Beobachtung hat sie denn gemacht? Ne? Wir sprechen ja auch viel davon, dass der Ansatz dreht sich darum, dass es eben unterschiedliche Konstruktionen der Wirklichkeiten gibt. Und das, wenn ich dich befrage, wenn also unser Ansatz lebt ja darum, Beobachtungen zu befragen, um dich oder Kundensysteme wieder in eine wirksame Haltung zu bringen. Und hier sind wir jetzt an so einem Dreh- und Angelpunkt. Wir sind ja keine Lösungslieferanten, sondern wir sind behilflich, Prozesse, Beobachtungsprozesse zu steuern in unseren Kundensystemen. Ne? Oder wenn du hast, wir haben ja vorhin davon gesprochen, Menschen, die sich auf den Weg machen, den systemisch-konstruktivistischen Ansatz professionell zu nutzen, dürfen an dieser Stelle eben auch sich trainieren in der Selbstbeobachtung über das, was gerade in ihnen passiert. Also wenn ich eine Reaktanz in mir erlebe, aufgrund der Plausibilisierung vielleicht dieses Ansatzes im Seminar, habe ich auch verschiedene Möglichkeiten. Also ich könnte sofort lospoltern und fragen, wieder nach dem Warum fragen oder meiner Reaktanz Ausdruck verleihen oder meinem Widerstand. Oder ich könnte mal einen Moment innehalten, in die Selbstbeobachtung gehen und sagen, ich nehme gerade wahr, in mir macht sich ein Widerstand breit. Das ist eine beobachtende Sprache, worauf wir auch sehr viel Wert legen. Und das ist ungewohnt. Dieses innere Anhalten und einerseits mich selbst wahrnehmen und beobachten und dann soll ich auch noch lernen, das, was ich erzählt bekomme von meinem Kundensystem, in einer beobachtenden Versprachlichung zu begleiten. Also das ist ja das, was unseren Ansatz ausmacht. Und dann soll ich auch noch mich darin trainieren, auf Resonanzen zu achten, die diese versprachlichte Beobachtung meines Kundensystems in mir hat. Mhm. Das darf ich dann auch noch in den Raum stellen. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Und deswegen dauern unsere Weiterbildungen ja auch nicht 5 Monate, sondern 2 Jahre oder 3 Jahre. Und das braucht eine gewisse Unerschrockenheit, sich auf diesen Weg zu machen. Also so habe ich selbst auch erlebt. Ich hatte wahnsinnig viele Widerstände im ersten Jahr und habe mich wirklich geweigert, auch diese ganzen W-Fragen zu stellen. Ich dachte immer, Mensch, die sind ja total verrückt. So was kann man doch die Leute nicht fragen. Und das hatte was mit meiner eigenen Unsicherheit zu tun, mit meinem eigenen Widerstand, auch eben über diesen Widerstand in die Beobachtung zu gehen und ihn zuzulassen.
Ich will es mal kurz zusammenbringen, damit wir auch wirklich alles da auch mit aufgreifen, was in diesem Zusammenhang, weil es so ein wichtiger Punkt ist, wichtig ist. Das heißt, ein Teilnehmer, ich versetze mich mal in die Lage, kommt in eine Weiterbildung, weil gehört hat, das ist irgendwie super, hilft irgendwie auch so in Teams, wenn man solche Fertigkeiten hat oder vielleicht will man im sozialen Bereich auch beraten und möchte seinen Fertigkeitenportfolio erweitern und so. Und da hat man so viel Gutes gehört, ich mache das jetzt auch. Und vielleicht dachte man bislang jetzt stärker, gut, es gibt ein Problem. Wenn man die Ursache versteht, kann man eine Lösung finden. Und meine Aufgabe...
Mit Methoden.
Genau. Also da gibt es irgendeine Technik, die man nutzen kann. Und warum soll es denn bei Menschen anders sein? So, und die Idee ist jetzt insbesondere im Systemischen, dass man sagt, ja, es gibt keine Ursache-Wirkung, keinen linearen Zusammenhang. Es sind eher so Wechselwirkungen. Und je nachdem, weil man es ja nicht wissen kann, wie die Person zu diesem Ereignis, zu dem sogenannten Problem steht, verändert es sich auch. Und das bedeutet für uns, dass wir sozusagen nicht versuchen zu verstehen und zu lösen, sondern eher beobachten, das Beobachtete äußern, weil wir ja nicht wissen, ob wir über das Gleiche sprechen, und dann darauf achten, was passiert denn beim Gegenüber, wenn wir es äußern? Trifft es auf positive Resonanz?
Was passiert bei mir dann auch?
Genau.
Ne?
Also was verändert sich und wie natürlich auch, weil es dazu gehört, was sagt diese Person dazu? Hm. Würde sie dem zustimmen oder auch nicht? Also es ist eine andere Art der Herangehensweise, um im Endeffekt, und das Ziel ist ja gleich, eine für den Klienten oder die Klientin empfundene Lösung zu da zu haben.
Ja, also ich bin da
Korrigiere mich gerne.
Ja, ja, bitte. Also es kann Lösung, also dieses Wort Lösung hat auch hat eine Konnotation, also diese Umendungen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, Kevin, mit diesen Umendungen im Deutschen, diese Substantivierungen, die treiben mich auch sehr um. Im Englischen würde man sagen solution focused. Also ja, wir sind fokussiert auf, ich nenne es mal Lösungsideen, die können sehr vielfältig sein. Also eine Lösungsidee könnte auch passieren, dass sich dieses Problem in eine Aufgabe verwandelt. Und der magische Moment ist ja, wie ist denn das jetzt passiert? Und diese Verwandlung kann nur intrinsisch vonstatten gehen. Und zwar nicht in uns als Berater oder Coaches, sondern im Kundensystem. Und da zu einer Herausforderung oder ich nenne es mal Situation gehören unfassbar viele Kontextfaktoren, Emotionen, andere Menschen, vielleicht eine Institution, vielleicht auch Tiere. Und die kennen wir oft gar nicht, wenn wir uns unterhalten in einem Kundengespräch. Die können wir gar nicht alle kennen, weil wir einen Menschen, wir sehen immer nur einen Mikroausschnitt. Wir bekommen Mikroausschnitte von Beobachtungen erzählt in Wörtern. Und jetzt wissen wir ja, das hat ja die Forschung jetzt auch schon länger festgestellt, dass die Wörter die allerkleinste Rolle spielen, die wir angeboten bekommen. Nämlich, ich meine, 5 oder 7%. Eine viel größere Rolle spielt die Mimikresonanz, die analoge Kommunikation, wie sie Watzlawick genannt hat. Also wie bekomme ich etwas zählt, wie sitzen Menschen vor mir und vor allen Dingen, was passiert in mir? Und das ist auch eben so eine nächste Herausforderung für Menschen, die sich auf den Weg machen, diesen Ansatz zu erlernen und ihn auch einzuüben, die Selbstbeobachtung. Also sehr genau wahrzunehmen, was passiert eigentlich in mir, wenn ich höre, was mein Kundensystem mir erzählt. Und dazu brauche ich im Inneren einen sehr, sehr, sehr massiven Abstand zu der Idee, ich muss jetzt hier liefern. Ich muss jetzt hier was abliefern und großen Abstand auch darüber, ich stelle es jetzt mal hier so in den Raum, was ist Erfolg für mich in diesem Gespräch, das ich jetzt hier führe? Muss am Ende der Stunde hier der Dornbusch brennen? Oder habe ich Erfolg, weil sich auf der anderen Seite vielleicht, wir würden es nennen, eine Verflüssigung einstellt oder eine andere Beobachtung sich gezeigt hat, also dass eben das Kundensystem in sich eine andere Art und Weise der Beobachtung gefunden hat zu dem, was gerade die Herausforderung zu sein scheint. Das heißt, ich bin die ganze Zeit dabei, oder ich sag mal, ein Ziel sollte es sein, Kundensysteme wieder in die Selbststeuerung, ein bisschen mehr in die Selbststeuerung zu bringen. Also den inneren Prozess behilflich zu sein, den inneren Prozess der Beobachtung des Kundensystems behilflich zu sein, da sei es ein bisschen milder hinzuschauen oder eine neue Beobachtung kreiert zu haben, verrückte Ideen zu platzieren oder gemeinsam in eine abgeschlossene Zukunft sich zu denken, die es noch gar nicht zu geben scheint. Nur wenn ich sie nie denke, wird es schwierig, darauf zuzugehen. Und deswegen, ich bin jemand, ich habe nicht so gerne diese Bewörterung, das ist das Ziel und da gehen wir hin und dann gibt es die Lösung. Ich bin da eher vorsichtig, weil ich nicht weiß, ich weiß schon mal überhaupt nicht, was die Lösung sein könnte. Ich bin allerdings sehr interessiert, innere Beobachtungen, die sich vielleicht zwanghaft anfühlen oder hilflos anfühlen oder Situationen, in denen sich im selbigen sich Kundensysteme machtlos anfühlen, da ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Weil, und das ist allen Menschen gemein, wenn ich keine innere Stabilität fühle, wird es mir sehr schwierig sein, mich auf was auch immer zuzubewegen, vorzubereiten, zu verabschieden. Ist egal. Wenn ich im Inneren wackelig bin, wird das eine Herausforderung bleiben. Und sowas kann auch sein, dass sich das über ein paar Stunden hinzieht. Und wir haben ja auch die berühmt-berüchtigte systemische Schleife. Darum frage ich auch immer sehr gerne während eines Prozesses, ob er eine Stunde oder anderthalb Stunden dauert, so immer mal nach allen 20 Minuten oder 15 Minuten, 20, 30. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen beobachtet und haben uns unterschiedliche Blickwinkel angeschaut. Was ist denn jetzt eigentlich anders als vor 20 Minuten, wenn Sie so im Inneren beobachten, was sich da gerade tut? Emotional, Konstruktionen von Wirklichkeiten, auch Körpersensationen. Ja? Oft kriegt man ja auch von Körpersensationen berichtet, also kalt oder warm, es ist fühle mich unwohl, wo merken Sie das? Ja, ich habe so ein Kribbeln in den Händen. Ja, das sind ja auch, das sind ja Informationen, die wir erhalten von diesem eben nicht trivialen Wesen, das vor uns sitzt. Das ist nämlich keine Maschine, sondern eine hochkomplexe Wesenheit mit ganz unterschiedlichen Empfindungen, mit ganz unterschiedlichen Bildern. Und dahin zielt unser Ansatz ab. Und dazu, um solche Prozesse steuern zu können, brauche ich einen wahnsinnigen Abstand zu dem, was gerade in mir selbst passiert. Gleichzeitig brauche ich einen inneren, ich sag's mal, wie ein Sonar über meine Resonanz, die passiert. Also einerseits brauche ich einen inneren Abstand zu Ideen, die sich mir natürlich sofort produzieren. Unser Gehirn ist ja nun mal, Gott sei Dank, haben wir ja ein Gehirn, das ständig damit beschäftigt ist, Komplexität zu reduzieren. Nur hier brauche ich die Komplexitätsreduktion im, das könnte gut sein für mein Gegenüber, Also mich da sehr zurückzuhalten und gleichzeitig darf ich meinen Resonanzraum aufmachen. Ja, und wenn ich jetzt hier so rede, wird hoffentlich deutlich, dass wir als Gegenüber eine massive Rolle spielen, wenn Menschen zu uns kommen. Also dieser Raum, den wir zur Verfügung stellen, in uns und natürlich außerhalb von uns, indem ich hier Wörter produziere, baue ich ja auch einen Raum auf. Und diese Dimensionen dauernd abzugleichen in uns, das ist der Entwicklungsprozess im Grunde genommen, der sich in den systemischen Weiterbildungen, den wir eröffnen. Und weil das manchmal tricky ist und auch anstrengend, gibt es häufig eine Vorliebe für Methoden. Ich mag auch Methoden. Sie können allerdings auch ablenken von dem, was sich da gerade zeigt. Also ich möchte da wirklich zu beidem einladen, auch und genau zu überprüfen, okay, wozu möchte ich jetzt mit Bildkarten arbeiten? Wozu könnte das jetzt hilfreich sein, eine kleine Timeline zu machen? Das wäre so eine Arbeitshypothese. Nur im Vorfeld bin ich massiv angewiesen auf meine Beobachtung.
Da will ich mal nachfragen und dann vielleicht gleich das auch anwenden, was du beschrieben hast. Denn das ist ja eine Herkulesaufgabe, der du dich jetzt gerade auch angenommen hast, in so einer kurzen Zeit einen Umriss dessen zu ermöglichen, was überhaupt das Systemische ist und womit wir alles arbeiten und was da wichtig ist und versuchen, das in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Und ich habe festgestellt, wenn du erzählt hast, dass es so eine Seite in mir gab, ne, die dann immer lauter wurde und gesagt hat, Moment, das sind ja eventuell noch Teilnehmende, die nicht so viele Begegnungspunkte hatten mit diesen Fachbegriffen. Mhm. Das müssen wir doch irgendwie vielleicht auch zusammenbringen, damit man sich das plastisch auch vorstellen kann. Und als ich merkte, dass die Stimme jetzt sehr laut wurde und es mir schwer fiel, dann vielleicht weiter zuzuhören, dachte ich mal, ich äußere dir das, in der Hoffnung vielleicht auch, dass du dazu was sagen könntest und wir uns das noch besser vorstellen können. Mhm. Also so in etwa wollte ich das jetzt gerade auch anwenden. Mhm. Also ich habe etwas an mir beobachtet, habe es kommuniziert und gebe dir die Möglichkeit, ohne zu wissen oder ein Ziel zu verfolgen, was will ich denn jetzt damit? Ich gebe dir die Möglichkeit, dazu Resonanz zu finden und sie auch zu äußern.
Ja, ich versuch's mal. Sag mal, ob das anschlussfähig ist. Ne? Das ist Anschlussfähigkeit ist ja auch eine Begrifflichkeit, die wir sehr gerne nutzen. Also miteinander anschlussfähig zu sein. Und ich bleibe jetzt nochmal bei den ganzen Beobachtungen, die ich in den Raum gestellt habe. Was mache ich eigentlich damit als Mensch, der systemisch beratet oder coacht? Ich bilde mir über die Beobachtungen Hypothesen. Ich bilde Annahmen. Könnte es sein, dass du darauf hinaus wolltest, Kevin?
Mhm. Und da können wir auch gleich mal da auch einsteigen, weil Hypothesen ist ja an sich erstmal genauso wie eine Timeline, eine Mini-Technik, die wir ja anwenden, eine sprachliche Fertigkeit, die wir nutzen. Aber was genau heißt, du hast ja auch da nochmal einen ganz anderen Bezug zu Hypothesen. Was genau heißt eine Hypothese?
Genau, also Mini-Technik, da würde ich jetzt gleich mal in die Auseinandersetzung gehen. um eine Hypothese zu bilden, da gebe ich dir recht, brauche ich technische Grundlagen, also die Zutaten, ja, zum Beispiel, ich bilde eine Annahme über das, was du mir erzählst, und diese Annahme sollte im Konjunktiv vor sich gehen. Das heißt, wenn ich im Konjunktiv eine Annahme bilde über das Gesagte, gebe ich mir selbst die Möglichkeit, wegzugehen von, Mensch, das Kundensystem ist ja total traurig oder ist überhaupt nicht in seiner Kraft. Stellt sich total unter den Scheffel vom Vorgesetzten. Das sind knallharte Zuschreibungen.
So ist es, Zuschreibung.
Sind so, ja. Ist es Zuschreibung, die natürlich, also jetzt gehen wir wieder zu unserem Hirn, das geht schnell, zack, zack. Ich reduziere damit eine Beobachtung auf und so ist es. Das ist eine Alltags-, ich nenne das ganz gerne Alltagszuschreibung, die wir natürlich auch brauchen, um in der Welt zurechtzukommen. Wir brauchen diese Reduktion von Komplexität. Jetzt sind wir aber in einem Beratungssetting oder in einem Coaching. Und an dieser Stelle hindert uns das total. Es verhindert Weite. Ja? Also wenn ich jetzt den Konjunktiv ernst nehme und unsere Idee zu beobachten und davon auszugehen, es könnte auch ganz anders sein, dann wäre eine hypothetische Beobachtung, es scheint so zu sein, dass sich mein Coachee heute nicht so ganz in seiner Kraft befindet. Was macht jetzt den Unterschied für dich, Kevin?
Das eine ist ja absolut, so ist es. Mhm. So, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Mhm. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Mhm. Und das andere öffnet ja noch den Möglichkeitsraum, es könnte noch ganz anders sein. Mhm. Und vor allem, wenn man sowas äußert, kommt es ja auch bei einem anderen eventuell stärker rüber, als wenn man sagt, so ist es. Also wenn du das jetzt so im Konjunktiv mir sagen würdest.
Genau. Also und jetzt habe ich die Freiheit, es dir zu sagen, als mein Coachee. Ich kann aber auch erstmal das sozusagen an meine innere Flipchart schreiben und erstmal weiter beobachten. Es scheint so zu sein, dass mein Coachee heute nicht so ganz in seiner Kraft ist. Was beobachte ich noch? Es scheint mir so, als wäre mein Coachee sehr verletzlich heute. Ja, und ich sammel das. Ich sammel und sammel und sammel und denke und gönne mir, im Konjunktiv zu denken. Das ist eine massive Herausforderung, wenn ich in der Weiterbildung bin. Das ist wirklich massiv, weil das sind wir nicht gewohnt, im Konjunktiv zu denken. Ich habe noch nichts gesagt. Und das ist so eine erste Trainingseinheit und das muss man wirklich trainieren. Und das ist mehr als eine Technik. Weil um mir das zu gönnen, so zu denken, brauche ich ein gewisses Commitment mit mir und dem systemischen Ansatz. Also ich muss ein bisschen rein vertrauen in die Haltungen, in eine Neugierde, in eine nicht wissende Haltung. Und das fühlt sich sehr unsicher an, wenn ich das anfange zu machen, weil dann hören wir oft von den Teilnehmern, ja, aber was soll ich denn dann machen? Dann denke ich die ganze Zeit im Konjunktiv und weiter. Ja. Und dann ist natürlich, dann schließt sich an diese Beobachtung, die ich mir erstmal gönne und auch dem System, was bei mir sitzt, gönne. Weil ich kann natürlich an irgendeiner Stelle das veröffentlichen und sagen, ich würde Ihnen gerne mal meine Beobachtungen schenken, wenn ich darf, was ich bis hierhin beobachtet habe. Wieso veröffentliche ich das? Weil ich erstens das gerne überprüfen möchte. Ich bekomme ja eine Mimikresonanz zurück, wenn ich das sage. Und ich veröffentliche das auch, weil es möglicherweise noch nicht so eine Erlaubnis gibt, auf der anderen Seite sich verletzlich zu zeigen, gerade nicht weiter zu wissen, sich nicht gut zu fühlen, keine Ideen zu haben, wie es weitergeht. Ja? Natürlich würde ich nicht sagen, Sie scheinen ja überhaupt keine Idee zu haben, wie es weitergeht und Sie kommen mir ja hier. Und das würde ich natürlich nicht sagen, weil das wird nicht angenommen. In der grammatikalischen Präsensform wäre es eher eine zuschreibende Beleidigung, könnte man auch sagen, und nicht ernst nehmen. Und das Kundensystem würde wahrscheinlich verschreckt sein und nicht mitgehen. Das heißt, ich bleibe wieder im Konjunktiv und veröffentliche meine Ideen. Es scheint mir, als wäre etwas verletzt in ihnen. Der Unterschied ist hier, Menschen, ne, hochgradig komplexe Wesen, sehr wahrscheinlich ist es ein Teil in diesem Menschen und nicht der komplette Mensch. Wenn ich diese Komplettzuschreibung machen würde, würde ich gleichzeitig im Subtitel mit unterschreiben und wir werden auch heute keine Lösung finden, weil sie sind ja zu 100% verletzt. Ja, also ich versuche mit dieser Sprache, mit dieser Konjunktivsprache Unterschiede zu bilden. Ein Teil in ihnen. Das heißt, ich gebe hier schon die Idee mit rein, es gibt auch noch andere Teile. So, und hier ist dieser feine Unterschied, der einen maximalen Impact hat in Sprache, die ich veröffentliche. Und das ist unsere Arbeit. Und das ist einerseits, da gebe ich dir, also ich möchte nochmal darauf hinweisen, ja, es liegt eine Technik zugrunde, die ich jedoch ohne die Haltung, ein großes Vertrauen in die nicht wissende Haltung, ohne die könnte ich gar nicht solche hypothetischen Ideen zum Besten geben. Weil ich weiß ja nicht, ob es wirklich so ist.
Das ist so schön, also so ein schönes Beispiel, um die Haltung versus Technik oder versus ist immer so eine Gegenstellung, aber dieses Wechselspiel aus beiden mal zu illustrieren. Mhm. Wenn man sozusagen, darfst mich gerne korrigieren, jetzt denkt, es ist so. Ja? Und jetzt will man das eigentlich sagen, aber man hat in der Weiterbildung gelernt, ja, nee, ist nicht in Ordnung, wir müssen im Konjunktiv sein, es scheint so, dass es so sein könnte. Dann ist ja, wenn man nur sich auf die Technik, also ich nutze jetzt Konjunktiv, könnte jetzt sein, dass ich einfach nur meine Zuschreibung anders kommuniziere, aber darauf dränge, dass es so gesehen wird. Ne? Also es scheint mir schon so, als wären sie da, traurig, könnte das sein? Oder ja. Das ist ja klar, dass wir dadurch auch prime. Und der Grund, wieso auch die Haltung so nach meinem Verständnis von dem, was du gesagt hast, so wichtig ist, ist, weil sie etwas ermöglicht, was einen wertschätzenden Aspekt hat. Es eröffnet eine sogenannte, im Wirtschaftsraum würde man sagen, so eine kleine Exit-Strategie, also einen Ausweg, dass der Klient tatsächlich, wenn es nicht seinem Bild entspricht, auch sagen kann, nee, sehe ich anders. Wie siehst du das? Dann sag mal was dazu. Ja. Denn ich weiß nicht, das war nur ein Angebot meinerseits, was ich mir dachte, aber du bist derjenige, der entscheidet. Mhm. Und bildlich kam mir da gerade etwas wenn man jetzt beispielsweise versucht, den richtigen Ball zu finden oder so zum Spielen, dann würde jetzt vielleicht ein, auch zugegeben, sehr plakatives Beispiel, Berater, der die Lösung, der in Besitz der Wahrheit und der Lösung ist, hingehen und sagen, du willst Ball spielen, okay, ich suche hier den Ball raus, das ist dein Ball, ne? Wirf das irgendwo hin, da musst du hinlaufen und so ist es und dann geht es dir wieder besser. Während ein Systemiker jetzt vielleicht sagen würde, okay, wir wissen ja noch nicht, wohin es geht. Wir wissen ja auch nicht, was genau das ist. Ich zeige dir mal ein paar Bälle, die ich habe, von denen ich denke, das könnte eventuell passend sein. Fang an zu jonglieren und noch mehr zu jonglieren und noch mehr zu jonglieren. Und dann habe ich so irgendwie 17.000 Hypothesen in meinem Kopf und zeige sie alles dem Klienten und der sucht sich dann das Passende raus. Mhm. Aber wenn wir sozusagen noch in diesem Moment bleiben, dass ich irgendwie 17.000 konjunktivische Hypothesen jongliere, weil ich nicht weiß, wie es ist in einem Beratungsgespräch, dann gehe ich ja von einem Extrem zum anderen, dann bin ich auch wieder überfordert.
Genau, und deswegen brauchst du natürlich, brauchen wir den Abgleich mit dem Kundensystem. Also natürlich steuern wir das Gespräch und eröffnen an einem ersten Punkt, vielleicht nach der ersten Viertelstunde oder 20 Minuten, veröffentlichen wir unsere Beobachtungen, die wir gemacht haben, konjunktivistische Beobachtung über das Gesagte, oder ich kann auch veröffentlichen, welche Resonanzen sich in mir zeigen. Ich könnte veröffentlichen, sich in mir so gezeigt hat, als sie erzählt haben. In mir hat sich so eine Traurigkeit breit gemacht und auch eine gewisse aktuelle Ausweglosigkeit. Jetzt bin ich bei mir und erzähle, welche Gefühle oder Bilder sich breit gemacht haben. Und die Wahl, ob ich sozusagen meine Beobachtungen hypothetisch, erzähle Ihnen mal, was ich gerade so beobachtet habe, könnte sein, dass in mir hat sich da gerade so eine was breit gemacht, weil Wörter haben eine Auswirkung. Wenn ich im beraterischen Kontext sitze, egal wo, ob ich ein OE-Projekt mache, ein Coaching, hat das Erzählte immer einen Effekt und eine Auswirkung auf mich. Und zwar nicht nur intellektuell, sondern auch in meinem Resonanzraum. Und ich entscheide mich, was ich davon wiedergebe, in welcher Form, ob ich eine Hypothese, eine Beobachtung verschenke oder manchmal verschenke ich auch Gefühle, die sich breit machen. Ja, also verschenken sage ich deswegen, weil ich weiß ja auch nicht, wie da drüben ankommen. Deswegen moderiere ich die an. Ich würde Ihnen gerne mal erzählen, was ich in mir so breit gemacht habe. Nehmen Sie es als Geschenk, Sie können es nehmen oder nicht. Das heißt, hier steuere ich auch schon eine mögliche Auswirkung mit. Und das ist wichtig, dass ich das tue nach bestimmten Zeiträumen in einem Beratungskontext, um zu überprüfen, bei meinem Coachee, bei meinem Gegenüber oder bei wo ich auch immer hinkomme, was davon hat Anklang gefunden und was nicht. Und das ist für mich der Hinweis, wo mache ich weiter? Wo machen wir weiter? Und dann muss ich überlegen, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Habe ich eine Stunde Zeit? Habe ich anderthalb Zeit? Und dann komme ich in dem Weitergehen von meiner hypothetischen Beobachtung, die ich veröffentliche, oder von den Resonanzen, von den Bildern, die sich in mir zeigen, komme ich hin zu Arbeitshypothesen. Das heißt, wenn wir die systemische Schleife uns anschauen, gehe ich jetzt einen Schritt weiter. Ich habe das abgeprüft mit dir. Du hast vielleicht genickt, als ich veröffentlicht habe, was ich wahrgenommen habe. Und vielleicht habe ich auch veröffentlicht, könnte es sein, dass wir diesen einen Teil heute ein bisschen stärken dürfen? Dass dieser eine Teil wieder ein bisschen mehr in die Kraft kommt, in die Selbstwirksamkeit. Und dann muss ich gucken, was du sagst, wie du guckst, wie sich vielleicht auch deine Körperhaltung verändert. Das sind alles Beobachtungen, wo ich eine Rückkopplung bei mir habe. Ja? Und dann biete ich anschlussfähige Arbeitshypothesen an. Das heißt, wohin gehen wir heute? Könnte es vielleicht hilfreich sein, dass wir uns das nochmal auf der Flipchart anschauen? Oder vielleicht nutzen wir gar keine, ich nenne das immer ganz gerne eine externe Methode, also wozu ich jetzt Beiwerk bemühe. Ja, ich nenne es mal so liebevoll Beiwerk. Irgendwelche Karten, eine Flipchart, Moderationskarten. Oder ist das Kundensystem gerade sehr fein mit dieser Nähe, die ich hier herstelle, über meine Beobachtung? Und wenn ich merke, dass das Kundensystem sehr fein ist damit, weil es in seinem Leben nicht so viel Situationen hat, so viel Aufmerksamkeit auf einmal zu erhalten für eine Stunde, dann bleibe ich sitzen. Und dann darf ich als Berater oder Coach auch aushalten zu lernen, dass ein Kundensystem sehr fein mit mir als Person ist. Das ist auch nicht so einfach. Mhm. Mich so ganz und gar zur Verfügung zu stellen. Da gibt es ein sehr, sehr schönes YouTube-Video von Carl Rogers, wo er das, sind nur 3-4 Minuten, wo er diesen Moment beschreibt, diesen Moment, in dem ich als Berater oder als Coach mich voll und ganz zuwende und sozusagen mich für diese Stunde total anfreunde, mit diesem einen Problem, das du hast, mit dieser einen Herausforderung, mit diesem einen Schmerz, mit diesem, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich freunde mich in dieser Situation, in dieser einen Stunde, bin ich der beste Freund von diesem einen Teil.
Mhm. Und Freundschaft setzt ja voraus, dass man irgendwie anschlussfähig war und ist. Und den Punkt hast du vorhin gebracht, den greife ich jetzt gerne wieder auf. Eine Hypothese hat den Vorteil, also es, wenn man natürlich mit der richtigen Haltung das äußert und auch die Möglichkeit darlegt, dass es auch widersprochen werden darf und die Selbstwirksamkeit achtet, dann hat es den Vorteil, dass ein sogenanntes Pacing entsteht, also eine Anschlussfähigkeit zwischen dem gefühlten Zustand des Klienten und der Wahrnehmung, diese Person versteht mich, sie ist bei mir, sie weiß, worum es mir hier geht.
Sie ist bei mir, ja.
Ich muss jetzt auch nicht mehr erklären, weil ich weiß, die versteht es. Also wird es wahrgenommen vielleicht dann auch in diesem Moment. Mhm. Und der weitere Vorteil, den du auch genannt hast, also diese Mikroprozesssteuerung mit einer Hypothese, da kann man ja noch richtig viel spielen. Also man kann überlegen, macht es jetzt Sinn, auch zu sagen, Traurigkeit, weil diese Person ist traurig und so könnte ich zeigen, dass ich Anteilnahme habe, ich sehe dich in deiner Traurigkeit. Oder man könnte auch sagen, in anderen Kontexten ein Reframing an der Stelle schon mal anzubieten. Vielleicht ist es zu viel, vielleicht auch nicht.
Ja, aber genau.
Schon mal einen positiven Rahmen reinbringen.
Ja, da bin ich ja, du kennst mich ja auch, Kevin. Ja? Ich bin ja da sehr vorsichtig. Das kommt sehr drauf an. Du hast schon angesprochen, was heißt eigentlich Pacing auf Deutsch? Ich bin ja nicht so die Denglischsprecherin. Eine vertrauensvolle Anschlussfähigkeit. Und wenn ich hier jemand sitzen habe, der ansonsten in seinem Leben überhaupt keinen Platz hat, um dieser Traurigkeit Ausdruck zu geben, dann darf dieser Mensch bei mir gerne eine Stunde 7 Päckchen Tempos verweilen. Und dann scheint das eine massive Anschlussfähigkeit zu haben, dass es gerade genau darum geht. Und das ist nicht einfach, wenn ich lerne, solche Prozesse zu begleiten. Wann mache ich diesen Raum auf und heißt dieses Gefühl auch willkommen? Dazu muss ich wissen, ist das gerade hilfreich und von Vorteil? Bringt das möglicherweise das Klientensystem, das Kundensystem wieder in die Selbstwirksamkeit? Kann sehr gut sein. Selbstwirksamkeit heißt nicht immer nur Power, Kraft zu haben und da ist die Lösung und da muss ich hin. Selbstwirksamkeit kann auch heißen, Emotionen zuzulassen, mit denen ich eigentlich überhaupt nichts zu tun haben will. Mhm. Das ist die viel diffizilere Steuerung.
Ja, Silvia, jetzt scheint es mir fast so, als wärst du heute schon wieder in Topform, weil du mir jetzt eine Frage vorweggenommen hast, aber ich will sie dennoch nochmal aufgreifen und mit aus einem anderen Blickwinkel auch. Also die Grundprämisse war ja auch für die, das Lernen der Haltung, der Offenheit, des Nichtwissens, der Neugier, dass wir es eben nicht wissen können. Wir können nur beobachten, aber wir wissen halt nicht, was der andere denkt, wie er die Welt sieht und so weiter und so fort. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja, bevor ich da versuche, die ganze Zeit ins Blaue zu schießen, um ins Schwarze zu treffen mit meinen Hypothesen, da könnte ich ja einfach mal fragen, ja, wie siehst du das? Na, so die offene Frage stellen, bevor eine Hypothese kommt. Wann würdest du sagen, ja, natürlich kann man erstmal offen erfragen, aber wann macht es jetzt auch Sinn, eine Hypothese anzubieten?
Also grundsätzlich würde ich sagen, es macht grundsätzlich immer Sinn, damit das Kundensystem auch nochmal, damit verdeutlichen wir ja auch, wir befinden uns hier in einem Raum, wir sind keine Lösungslieferanten, sondern wir bieten Beobachtungen an. Das macht grundsätzlich sehr viel Sinn, weil es kann auch sein, wir stellen ja auch gerne mal die Frage, was haben Sie heute mitgebracht, worum soll es heute gehen? Und dann kriegen wir vielleicht zur Antwort, das weiß ich selber nicht. Was machen wir denn dann? So, dann bleibt uns ja nur erstmal explorativ unterwegs zu sein und zuzuhören. Und eben dann über das Zuhören, das Beobachtende Zuhören, nach einer Viertelstunde oder nach 20 Minuten unsere Beobachtung preiszugeben. Um dann wieder zu überprüfen, an welcher Stelle nickt mir das Kundensystem zustimmend zu oder freundlich zu, an welcher Stelle wird eine Augenbraue hochgezogen. Und dann kriege ich schon eine Idee, wo es hingehen kann. Und dann kann ich an meine Hypothesen Fragen stellen, was um weiterzukommen. Ja, um weiterzukommen, dann könnte ich schon mal vielleicht freundlich fragen, was wäre denn gut für Sie? Sie haben ja jetzt meine Hypothesen gehört zu Ihren Fragestellungen. Man muss auch nicht Hypothesen sagen, ich sage auch manchmal Ideen. Man muss ja nicht hier immer mit Fachausdrücken um sich werfen. Meine Ideen gehört, wenn Sie die so hören, welche sollen wir denn mal vielleicht ein bisschen verfolgen? Was wäre aussichtsreich für Sie heute? Wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit. Ich brauche ja auch, ich muss die Sache ja steuern, die Zeit steuern. Es soll ja auch, wir wollen ja auch unsere Kundensysteme so entlassen, dass sie noch gut durch den Tag kommen. Und dann frage ich, was wäre denn aussichtsreich? Was sollten wir uns denn eher heute angucken in den nächsten 40 Minuten? Und mach so mir sozusagen meine Prozessfahnen, so stecke ich ab den Weg, wo ich gut hinkommen, aber auch ankommen kann nach 40 Minuten und auch, wo das Kundensystem gut mitgehen kann. Ja? Wenn da jemand sitzt, der sagt, juhu, auf geht's, jawohl, dazu hätte ich gerne, das würde ich mir gerne näher angucken, ist ja auch nochmal was anderes als. Also ne, wen hast du da sitzen? Hast du jemanden sitzen, der vielleicht auch länger bei dir ist und Lust hat, dahin weiterzugehen? Hast du jemanden bei dir sitzen, der sehr verzagt ist und sehr ideenlos? Das spielt ja alles eine Rolle. Und deswegen bin ich gut beraten, wenn ich eben in unterschiedlichen Zeiträumen immer mal erfrage, nehmen wir an, wir haben 60 Minuten, den Klassiker, immer mal so nach 20 Minuten, was ist jetzt anders? Wie geht's Ihnen jetzt? Weil alles, was wir tun, das vergessen ja gerne mal Menschen, die sich damit befassen, Berater oder Coach zu werden. Alles, was wir tun, ist eine Intervention. Wenn ich die Türe aufmache und sage, hallo Kevin, schön, dass du da bist, such dir doch mal einen Stuhl aus, wo du heute gerne sitzen willst. Also wir sind schon die Intervention. Das vergessen wir manchmal. Dass der Gang zu einem Berater oder Coach schon einen Aufwand bedeutet für Kundensysteme. Ja? Weil manchmal gehen wir ja auch in Organisationen. Das ist, wir kommen in ein fremdes System.
Ja, meist auch ein finanzieller Aufwand, den die Klienten dann manchmal stemmen müssen, wenn es nicht anderweitig bezahlt wird. Ja, also man könnte man jetzt festhalten, also zum einen, wenn ich es anbiete, biete ich automatisch eine Reflexionsfläche, wie ein Spiegel für mein Klientensystem, was ich jetzt durch meine Brille verstanden habe oder meine verstanden zu haben. Mhm. Das gibt wiederum eine andere Betrachtungsweise auf die Sache. Und manchmal kann es auch sein, wenn man das laut äußert oder nochmal hört, muss jetzt keine Hypothese sein, eine Paraphrase, dass man sagt, nee, so doch nicht. Ne? Mhm. Aber gerade hat es die Person gesagt. Aber das nochmal zu hören, macht was anderes. Und der zweite Punkt ist, vielleicht ist es auch für uns hilfreich, für die Prozesssteuerung, da diese Sicherheit zu haben, auch bei den Gesagten und bei dem Klienten zu bleiben. Also im Sinne von, so, gib mir die Möglichkeit, es noch besser zu verstehen, damit ich dir weiter folgen kann. Also das habe ich jetzt gehört. Da kam mir die Idee, da kommt mir der Gedanke, muss ja nicht immer Hypothese sein, hast du gesagt. Das und das, verstehe ich dich da richtig? Und dann sagt die Person, ja. Und dann so, okay, wir sind jetzt vielleicht hier. Jetzt weiß ich ungefähr, weiß in Anführungszeichen, das könnte sein. Und wir könnten uns dahin noch bewegen. Wir können uns jetzt dahin jetzt noch bewegen. Ich frage erstmal in die Richtung, mal gucken, was passiert.
Ja, naja, also ich erkundige mich immer ganz genau, in welche Richtung wollen wir zusammen weitergehen. Mhm. Weil sozusagen der Kompass sitzt mir gegenüber. Mhm. Also ich kann eine große Landkarte aufmachen, nur wo wir genau hingehen. Also der Kompass sitzt mir gegenüber und natürlich gibt es Bereiche, wo, das kennen wir von uns selber, da haben wir keine Lust hinzugehen. Vielleicht ist es jedoch angezeigt, in diese Richtung zu gehen. Aber auch das würde ich stets im Vorwege erfragen. Und manchmal reicht schon eine Exploration oder eine Befragung rund um das Gefühl, da mag ich nicht so gerne hingehen. Ja, um dieses Gefühl mal näher zu beleuchten. Mhm.
Und damit wir auch nochmal gucken können, wie kommen wir überhaupt in diese, jetzt sage ich es auch mal provokativ, in den Zustand des erleuchtenden Beratens, durch die Haltung und so weiter. Nein, ich blöde ein bisschen rum an der Stelle. Also bevor wir lernen können, wie wir da wirklich auch souverän mit umgehen können, nochmal der Blick, du hast mir mal was erzählt. Da spicke ich jetzt auch nochmal auf meinen Zettel, damit ich nichts Falsches sage. Ich meine, der Heinz von Förster, hast du gesagt, der hat auch gemeint, es ist ja irgendwie nicht im Sinne des Erfinders, wenn man dann jetzt plötzlich nur noch im Konjunktiv bleibt. Also es braucht ja wieder eine Komplexreduktion, damit Handlungsfähigkeit entstehen kann. Und da hast du auch gesagt, kurz nebenbei mir in so einem Nebensatz, deswegen will ich es aufgreifen, vor allem vielleicht so am Ende, zu fragen, jetzt haben wir darüber gesprochen, das und das habe ich gehört. Was hat sich jetzt verändert? Was ist jetzt anders? Also diese Frage nach Unterschieden.
Diese Fokusfragen oder eben auch mal eine geschlossene Frage, also oder geschlossene Fragen oder Fokusfragen zu stellen nach einer hohen Exploration oder wenn Kundensysteme Entscheidungsschwierigkeiten haben. Ne? Da kommen ja da kann man natürlich die ganzen Skalierungsfragen auch sehr gerne stellen, um Komplexität wieder zu reduzieren. Es gibt einen explorativen Teil und dann gibt es wieder einen reduktionistischen Teil, nenne ich es mal so, ja, auf einer Skala von 0 bis 10 Wie zufrieden sind Sie bis hierhin mit dem, was wir heute erörtert haben? Ja, oder man kann auch 0 bis 100%, also die Skalierungsfragen, die geschlossenen Fragen, wenn Sie jetzt wählen müssten, sowas machen wir natürlich hier nicht, sowas Verrücktes, Lineares, aber wenn Sie es müssten, nur mal ganz hypothetisch, würden Sie jetzt dahin oder dorthin gehen? Jetzt hier. Jetzt in diesem Moment, wir tun nur mal so. Ja? Also dieses Zumachen, dieses Schließen, weil es gibt natürlich Themen, da brauchen Kundensysteme, da dauert das eben etwas länger. Und da all das, die eher geschlossenen Fragen oder skalierenden Fragen zu stellen, um eben auch zu einem guten Ende zu kommen. Bilanzierungsfragen. Wir haben noch 10 Minuten. Also ich bin ja eine wahnsinnige Zeitwächterin und das kann ich nur empfehlen. Wir haben noch 10 Minuten. Ich würde jetzt gerne mal für die heutige Stunde die letzten 10 Minuten zur Bilanzierung nutzen. Wenn Sie auf die letzten 50 Minuten zurückschauen, was war heute hilfreich? Und mit welcher Idee gehen Sie in 10 Minuten aus der Tür raus? So, also dieses zum Ende kommen, dieses Abschließen. Obwohl es noch einiges zu tun gibt.
Mhm.
Also diese, man könnte auch sagen, Etappensiege.
Ja.
Hast du das gemeint?
Ja.
Aha, okay.
Also schön nachgefragt, weißt du ja nicht, aber genau in die Richtung wollte ich. Ich will noch weiter in die Richtung gehen.
Mhm.
Wir werden ja jetzt auch wieder konkret. Also was kann man denn konkret auch fragen? Wie kommt man oder könnte man denn bestmöglich in diesen Zustand kommen, den man vielleicht als souveräne Beratung nach systemischer Art betiteln könnte?
Mhm.
Also wie komme ich in die Haltung? Wie komme ich in dieses konjunktivische Denken und so weiter und so fort? Und da du ja nicht nur die Erfahrung selber gemacht hast, ne, du bist ja auch jahrelang beratend unterwegs gewesen, hast das Ganze auch gelernt und bist da durchgegangen. Du siehst es ja immer bei den Teilnehmenden und manche schaffen es, ja, ich sag mal, so einfacher ist immer so ein blödes Wort, aber angenehmer durch diese Zeit als andere.
Mhm.
Also wo ist da der Unterschied? Was ist hilfreich an der Stelle?
Ja, das ist, also mir ist jetzt gerade was
eingefallen. Oder könnte sein.
Ja, was könnte hilfreich sein? Also ich mache es mal sehr plakativ. Eine Nulldiät könnte hilfreich sein. Und zwar eine Nulldiät, die ich mir selbst verordne. Im Sinne von, im Sinne von null Lösungen produzieren zu wollen, mich wirklich auf eine Diät zu setzen im Denken, also ich meine das jetzt nicht mit Kohlenhydrate, null Diät, sondern lösungsproduzierende null Diät, also mich zurückzuziehen, komplett zurückzuziehen, das zu trainieren, das kann man wirklich trainieren, im Lösungen zu produzieren, sondern eher beobachtend, also Beobachtungen zu trainieren im Denken, kann man übrigens sehr hervorragend machen, wenn man in der Bahn sitzt, wenn man durch die Stadt läuft und Menschen beobachtet. Wir beobachten ja auch Menschen, die vielleicht eher fern von unserer Lebenswelt sind und machen mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort Zuschreibungen, wieso etwas so ist. Und das habe ich immer gerne in Seminaren gemacht, habe ich zu den Teilnehmern gesagt, es geht immer raus in der Mittagspause, noch ein bisschen spazieren und mach doch mal konjunktivistische Beobachtungen, wenn euch Menschen begegnen oder Ereignisse, ja, manchmal sieht man ja auch Menschen streiten oder miteinander reden, und bildet eine Beobachtung darüber. Das kann hilfreich sein, dass mögen Synapsen, die linear-kausale Zuschreibungen gewohnt sind, nicht so gerne.
Mhm. Könnte man das auch vergleichen? Also viele kennen das hier vielleicht aus der Meditation, aus so einer Achtsamkeitsmethodiken. Statt direkt vom Gedanken, von der Lösung ergriffen zu sein, zu bemerken, ach guck mal da, da ist ja wieder die Lösung zu Besuch gekommen. Ja, das ist sehr schön, man kann sich gerne mal dahinstellen. Ich will noch davor was anderes ausprobieren und zwar zu gucken, was sehe ich denn überhaupt? Was empfinde ich? Was höre ich? Und so weiter. Mhm. Also statt diese Person schaut in der U-Bahn jetzt ziemlich traurig, ne, da müsste man ihr mal helfen, mal einen Witz machen oder sowas in der Art. Wenn sie sagen, okay, die Person guckt jetzt vielleicht auf den Boden, Mundwinkel nach unten und so weiter, das hat ja erstmal keine Bedeutung, das ist nur eine Beobachtung. Mhm. Geht das in die Richtung?
Ja, es geht in die Richtung, nicht sofort eine Bedeutungszuschreibung zu machen, sondern mir zu gönnen, zu beobachten. Mhm. Und das ist natürlich herausfordernd, weil es kommt ja sofort eine Emotion auch in mir auf. Oder wenn ich aggressive Kommunikation beobachte, das hat ja eine Auswirkung auf mich sofort. Und nur da liegt das Training darin. Und das kann ich natürlich auch mit Menschen machen, die mir näher stehen. Ist natürlich sofort herausfordernder. Und das ist damit gemeint. Ja? Also im Inneren wirklich in so eine nicht wissende Haltung zu gehen und ein bisschen Abstinenz im Inneren zu üben. Und das schafft mir einen Raum, in dem die reine Wahrnehmung, was wahrscheinlich wirklich nie zu 100% gelingen wird, aber Schritt für Schritt kann ich mich dorthin im Inneren hinbeobachten oder ich sag mal hinwahrnehmen.
Ja. Ja, und was ist, wenn im Zuge dessen, wenn wir das vielleicht das erste oder zweite Mal probieren, diese Einladung der Lösung so stark sind oder anders vielleicht auch gedacht, wenn wir versuchen, davon einen Schritt zurückzugehen, dass wir mit so einer inneren Zerrissenheit plötzlich zu tun haben, weil man auf unsicheren Terrain ist und denkt so, das andere, das alte Selbstbild, Weltbild hat mir Sicherheit gegeben und jetzt weiß ich nicht, was genau daraus wird, wenn ich mich auf das Neue einlasse. Also wie kann man damit umgehen? Also penetrante Lösung und innere Zerrissenheit, weil es jetzt was ganz Neues ist.
Also Geduld mit mir selbst, mich darüber austauschen, mit den anderen vielleicht, die in meiner Weiterbildung sind.
Peer Group und so.
Also wirklich in Austausch gehen und darüber sprechen, wie gelingt dir das? Und natürlich vielleicht sich das auch mal gönnen, genau hinzugucken. Wieso bringt mich das denn eigentlich so aus der Fassung? Oder wieso zerreißt mich das denn so im Inneren jetzt gerade? Diese Emotion oder diese Beobachtung, was hat das eigentlich vielleicht mit mir zu tun? Ja, also wir haben ja auch in den Weiterbildungen natürlich auch immer ein bisschen Persönlichkeitsweiterentwicklung oder auch nochmal gucken, wieso bin ich hier bis hierhin gekommen und nochmal genauer zu schauen, wieso reagiere ich so jetzt darauf? Das hat häufig was mit meinen eigenen Kontexten zu tun und mich da ein bisschen hinzuwagen, ein bisschen mehr in die Selbstbeobachtung zu gehen. Ja. Und Zeit, es braucht Zeit.
Also Verständnis höre ich da ein bisschen raus, also für sich selber zu haben, dass es nicht sofort gelingen muss.
Ja.
Und zum anderen die soziale Ressource, wenn man so möchte, der Leute, die durch eine ähnliche Zeit vielleicht gerade durchgehen und sich einfach mal austauschen, mit den Leuten redet, mit der Peer Group redet und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es jetzt auch eine Sache, die etwas provokanter ist, die eigenen Ideen oder vielleicht auch sich selber damit nicht zu wichtig zu nehmen. Also wir spielen schon eine Rolle, ist ja klar. Nur zu sehen, dass die anderen Menschen auch Menschen sind Und vielleicht auch genauso gut die Lösung für sich inne tragen, wie wir glauben zu haben.
Ja, es hat natürlich auch, es ist auch eine Kränkung tatsächlich. Also das würde ich auch unterstreichen am Anfang. Hat man schon auch mit seinem Ego und mit seinem Selbstbild, mit seinem Selbstverständnis von sich zu tun. Und das kommt so ein bisschen ins Wackeln. Und da würde ich dazu einladen, dass es das auch darf. Weil wir sprechen ja auch häufig von der Beraterinnen, Persönlichkeitsweiterentwicklung. Also wir haben ja alle Rollen und Positionen, die wir sind eine Privatperson und wir entwickeln uns oder mindestens die Teilnehmenden, die zu uns kommen, zu einer Beraterin, zu einem Coach, zu einem Organisationsentwickler. Und da darf es schon Unterschiede geben. Und diese Unterschiede eben zu spüren, die natürlich eine Implikation haben, auch auf die Privatperson, das können wir nicht verhindern bei der Weiterentwicklung. Ne? Also man könnte auch sagen, das sind die Nebenwirkungen von einer Weiterentwicklung als Berater, Beraterin, als Coach in der Person.
Mhm. Mir ist noch ein Beispiel eingefallen, weil sowas hat ja vielleicht auch viel mit Frust zu tun. Man will was Neues ausprobieren, es gelingt nicht sofort und dann ist man eventuell frustrierter als davor. So, mir ist eine Sache mal passiert, als ich angefangen habe, Kampfsport zu machen. Ne, also ihr habt ja auch dann nochmal Bezug auch dazu. Ich konnte noch nichts. Also ich konnte kaum was und habe gegen einen Erfahrenen gespart, also einen kleinen Übungskampf gemacht. Und er hatte mich gut im Griff und ich war frustriert, weil ich nichts machen konnte. Und dann fange ich an rumzuzappeln und zu machen, also alles falsch, was man eigentlich machen kann, beziehungsweise Sachen, wo er halt mit mir spielen konnte, weil ich so einladend war. Und dann dachte ich mir so, okay, das funktioniert so gerade nicht, ne? Und da versuche ich mal was anderes. Und dann war ich genauso, wie du es gerade im Beratungskontext beschrieben hast. Ich habe einfach erstmal gar nichts getan. Ich habe einfach geguckt, wie sitzt er, was macht er, was macht er, wenn ich jetzt nichts mache und so weiter. Und da habe ich was gemerkt, dieser Frust war der Grund dafür, könnte man sagen, auch wenn wir jetzt vorhin vielleicht was anderes gesagt haben, aber für mich so ein Auslöser, besser gesagt, darüber nachzudenken, dass es anders gehen könnte. Und als es dann anders von mir praktiziert wurde, hat sich die Situation verändert. Mhm. Er hat aufgehört, so zu spielen. Er hat dann gemerkt, okay, das bringt mir jetzt nichts, ich mache was anderes. Und dann haben sich Lücken ergeben. Und dann habe ich versucht, diese Lücken da auch zu nutzen. Also wenn man diesen Unterschied für sich selber sich mal gönnt, und die Frustration als einen Motivationsaspekt zu sehen, der einen überhaupt da reinbringen kann. Das ist.
Ja, es ist ein.
Was hältst du davon?
Ja, halte ich viel davon. Es ist ein Anerkennen. Also, es ist ein Anerkennen. Ah, hier gibt es was anderes zu lernen. So habe ich bisher vielleicht noch nicht gedacht oder gefragt. Das ist anders. Und darin liegt eine große Akzeptanz. Und vor der Akzeptanz liegt wahrscheinlich auch erstmal eine Reaktanz, was vollkommen in Ordnung ist. Also ich fände es ungewöhnlich, wenn es anders wäre. Ja, es sei denn, Menschen bringen schon eine unglaubliche Neugierde mit. Oder haben sich vielleicht vorher schon mal mit dem Ansatz beschäftigt. Was auch immer hilfreich ist, ist, sich Videos anzugucken von denen, die vor uns da waren. Ja?
Modell lernen sozusagen.
Lernen am Modell, genau. Oder eben Bücher lesen von denen, die diesen Ansatz mit in die Welt gebracht haben vor über 60 Jahren. Das ist auch hilfreich und spannend. Wie haben die gedacht? Was haben die, erzählt? Womit haben die sich auseinandergesetzt? Ja?
Und in dem Zusammenhang auch mal, glaube ich, ausprobieren. Also wenn man jetzt dich zum Beispiel nimmt, so, boah, die Silvia, die macht das ja so super. Die hat da so eine Formulierung gebracht, die hat was bei mir bewirkt. Irgendwie hat es was bei mir bewirkt. Ich habe mich gewertschätzt gefühlt oder sonst was. Ich nehme mal die mit.
Ja, in mein Gespräch. Ja.
Ich sage es genau so mit und versuche es so genau wie möglich die Betonung zu machen, um zu gucken, ob es auch bei mir funktioniert, um mein Gefühl auch zu bekommen, was das überhaupt heißt.
Unbedingt. Also ich sage ja auch immer, die Menschen, die haben auch ohne uns, sind die erfolgreich in ihrem Job. Und ich verordne gerne homöopathische Dosen. Versuch doch mal eine W-Frage am Tag zu stellen. Oder was du eben gesagt hast, mal eine Sache auszuprobieren. Ne? Wenn man vorher auch eben in der Beratung tätig war. Klein anfangen. Dann und die Auswirkungen und Effekte zu beobachten. Ja,
Silvia, das ist ein wunderbares Schlusswort, würde ich mal sagen.
Ja.
Es ist auch einiges gewesen, was du uns jetzt hier auch mitgeteilt hast in dieser, ich glaube, wir sind jetzt mehr als eine Stunde unterwegs. Aber dennoch in so einer kurzen Zeit so das systemische Arbeiten in einer Nussschale anzubieten, damit man auch mal verstehen kann, was ist das jetzt hier überhaupt? Ich kriege so tausend Sachen gesagt, wie hängen die zusammen?
Was geht's hier
genau. Eigentlich? Und was ist genau der Unterschied zum vorherigen, damit man darauf vorbereitet ist? Oder wenn man es schon durchlebt hat, einfach versteht, es ist normal. Es ist normal, dass es sowas mit einem macht, wenn man komplett anders die Sachen angeht. Und deswegen danke, dass du da dir die Zeit genommen hast. Vielleicht lohnt es sich, da auch noch mal tiefer reinzugehen, wenn das gerne gewünscht ist. Das könnt ihr uns schreiben. In der Beschreibung findet ihr dann auch die E-Mail-Adresse, wenn ihr da noch mehr von der Silvia hören wollt. Aber bis dahin, Silvia, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.